Beim Thema des heutigen Podcasts, da war ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob ich den aufnehmen möchte, weil das Ganze doch irgendwie recht persönlich ist und so die Befürchtung vielleicht keine Sau interessieren mag. Gestern dachte ich mir dann, ach scheiß drauf. Ich hatte nämlich einen etwas, ja, melancholischen Moment, als ich eine alte Festplatte an meinen Mac anschloss und zufällig über Bilder vom 16. Februar 2009 gestolpert bin. Drei Tage vorher, passenderweise an einem Freitag, den 13., hatte mein damaliger Arbeitgeber mir und einer doch echt ziemlich coolen Truppe lieber Kollegen mitgeteilt, dass wir uns einen neuen Job suchen müssen. Beim einen oder anderen, da flossen die Tränen, bei den meisten war es wohl ein wilder Mix aus, ja, Überraschung, Irritation und Enttäuschung. Auch wenn es vorher Vorahnungen gab, der Schlag, der saß. Heute geht's bei Pad One Please um das Ende einer besonderen und bisweilen ziemlich einzigartigen TV-Idee. Wilde Zeiten und schöne Erinnerungen. Es geht um meinen Ex-Arbeitgeber, die Giga Digital Television GmbH. Wie mein Weg mich dorthin führte, was das mit Cheats und E-Sports zu tun hat und wie der Alltag bei Giga in Köln zwischen 2006 und 2009 für mich so aussah.
Pad One Please, der nächste Retro-Podcast von und mit der Tort.
Kurzer Flashback vielleicht zum Start. Was war Giga überhaupt? 1998, da suchte der TV-Sender NBC Europe Netzreporter für ein völlig neues TV-Format, welches über Kabel ausgestrahlt werden sollte. Die damals größte Boulevardzeitung berichtete davon, dass in Düsseldorf 40 neue Jobs entstehen sollten und sich junge Männer und Frauen im Alter von 16 bis 29 Jahren doch zum Casting melden könnten. Am 30. November 1998, da war es dann soweit. Mit den Worten, Hi, hier ist NBC Europe mit Giga. Wir sind hier und ihr seid da, begrüßten Uta und Miri die Zuschauer und Zuschauerinnen zum ersten Mal. Natürlich live, 5 Stunden jeden Tag von 15 bis 20 Uhr aus dem New Media Studio im Medienhafen in Düsseldorf. Ja, und ich saß zu Hause vor meiner Glotze und dachte nur, krass, besser geht's nicht. Internet zum Gucken und das jetzt auch noch jeden Tag, wie geil ist das denn? Dabei muss man sich so ein bisschen in Erinnerung rufen, dass das Surfen im Internet rund um die Uhr, wann immer man möchte, so wie es heute, naja, der Standard ist, damals eben noch nicht so selbstverständlich war. 1998, da dürfte ich wahrscheinlich schon ISDN gehabt haben mit einem Volumentarif so zwischen 60 und 200 Stunden im Monat. Egal wie viel, am Ende war es immer zu wenig. Naja, und da waren nun eben Giga, Leute, die sich für Games, Technik und Lifestyle-Themen interessierten und das Geschehen im Netz nun eben über das TV direkt zu mir nach Hause brachten. Locker, frisch, mal überdreht, immer authentisch, mit dem Touch-Anarchie und absolut interaktiv. Giga Green nannte sich das Format. Im New Media Studio saßen die Netzreporter allein, zu zweit oder manchmal mit mehreren, verteilt auf kleinen Moderationsinseln. In kurzen 5 Minuten plus Takes sprang man zwischen den Inseln hin und her, sodass es eigentlich nie langweilig werden sollte. Auch wenn man beispielsweise mit dem Stars-Bereich als Technik-Nerd jetzt vielleicht nicht so viel am Hut hatte. Zwischenmoderationen gab es dann vom Hostpult. Musiker und Dance-Acts der späten 90er und jungen 2000er nutzten die Mitte des Studios direkt vor dem großen Giga-G für ihre Performances. Als Spiel- und Technikinteressierter war für mich natürlich der Games-Bereich mit Georg Zahl und Jochen Dominikus am interessantesten. Shoutout, by the way. Die beiden, die kann man sich auch heute noch zusammen mit Etienne Gardet geben, und zwar in ihrem regelmäßigen Podcast ohne richtigen Namen, kurz Porn. Sehr unterhaltsam jedenfalls. Unvergessen auch der Gastauftritt von Georg und Jochen bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Die beiden hatten sich zum Ziel gesetzt, einmal bei GZSZ als Statisten im Hintergrund aufzutauchen und hatten dafür relativ schamlos ihre Community um Hilfe gebeten. Die fluteten daraufhin bei RTL die eine oder andere Mailbox, was in einem Live-Telefonat mit der bei RTL damals für GZSZ verantwortlichen Person endete. Live on Air im Giga-Programm wurde den beiden dann zugesichert, dass sie nach Berlin reisen dürften, für ihren persönlichen Cameo-Auftritt. Neben Giga Green gab es im Laufe der Zeit auch diverse Ableger, Themenschwerpunkte, die dann noch abseits des Hauptprogramms zur Mittagszeit quasi liefen. So gab es für die dringenden Liebesfragen im Spätprogramm Giga Heartbeat. Für Jugendliche aufbereitete Nachrichten gab es ab 2004 mit Giga Real. Bereits seit 2000 war der Part Gaming weiter ausgebaut worden und so lief zwischen 22 und 0 Uhr jeden Abend der Woche neben dem kleinen Gaming-Teil in Giga Green mit Giga Games ein eigenes Format auf NBC Europe rund um PC- und Konsolenspiele. Ich selbst, ich war zu der Zeit aber woanders tätig. Kurzer Sprung in die 90er. Fasziniert vom Website-Bauen und dem selbstbetriebenen Internet-Server hatte ich meine erste kleine Website im Netz. Es ging um Cheats. Keine Sorge, damals waren Cheats noch ein Ding und meine Seite beschränkte sich ausschließlich auf Singleplayer-Cheats. Also solche, die dir bei deinem Spiel mehr Geld, Waffen oder was auch immer ermöglichen, wenn man nicht weiterkam oder das Spiel einfach nur ätzend war. Irgendwie war ich dann damals mit den Betreibern des Gamers Network, kurz GNW, in Kontakt gekommen. Die betrieben unter anderem Seiten wie Gamers.de oder die ESPL zu dieser Zeit. Man traf sich eines schönen Tages in einem Café am Klodwigplatz in Köln und vereinbarte, dass ich mit meiner Website Teil des GNW werden sollte. Mein erstes mit dem eigenen Projekt selbstverdientes Geld als damals noch sehr junger Mensch. Das war auch irgendwie eine sehr krasse Erfahrung für mich. Refinanziert werden sollte das über die damals heiße Währung Bannerwerbung. 468:60 animiertes Full-Size-Werbebanner-Pixelglück. Meine Seite wurde also Teil des GNW und ich kam in die glückliche Position, dort meine Ausbildung zum Fachinformatiker der Softwareentwicklung zu starten. Und, ja, erlebte meine erste Firmenauflösung als angestellter Azubi. Es sollte also nicht lange dauern, da war das Gamers Network auch leider schon wieder Geschichte. Die fünf Gründer gaben aber nicht auf und wollten mit leicht anderer Ausrichtung ein neues Unternehmen gründen. Ich erinnere mich noch an eine recht lange Liste, die irgendwann später mal im Büro rumflog, mit potenziellen Firmennamen, die es werden sollten und die die fünf wohl zuvor diskutierten. Einer sollte es dann am Ende werden. Turtle Entertainment. Anfang der 2000er startete dann die Turtle Entertainment GmbH in einem winzigen Büro in der Jülicher Straße in Köln. Aus Gamers.de wurde irgendwann Turtled.com und das Arbeiten dort, das war tatsächlich ziemliche Anarchie. Das Büro war winzig, wir quetschten uns an Malertische aus dem Baumarkt, die als Schreibtische fungieren mussten. Ja, und in der Ecke, da wurden irgendwie gesponserte Compaq-Rechner gelagert, die wir dann auf den Events einsetzen und irgendwo dazwischen hat man dann noch versucht, produktiv zu arbeiten und naja, irgendwie die Ausbildung fortzuführen. Ja, und zeitgleich, da lief eben Giga im TV und auch wenn das Mittagsprogramm nun jobbedingt nicht mehr für mich stattfand, so war es insbesondere Giga Games, was ich mir abends regelmäßig und mit großer Freude anschaute. Ein Punkt neben dem Gaming, wie cool wäre es, an der Produktion einer solchen Sendung beteiligt zu sein. TV-Technik und dann noch in einem so interessanten Setting, ja, ein feuchter Traum vor der Mattscheibe, zumindest für mich damals. Und ja, es waren tatsächlich noch Mattscheiben. Während mich mein Ausbildungsthema weiter stark interessierte, gab es da aber einen kleinen Zwiespalt. TV und Medienkram fand ich nun mal auch irgendwie interessant. Aber mit der geänderten Ausrichtung von Turtle Entertainment sollte sich da eine Chance ergeben. Mit den Friday Night Games oder später IFNG genannt, veranstaltete Turtle nun erst in Köln, später deutschlandweit und schließlich sogar weltweit E-Sports-Turniere. Veranstaltungen im Rahmen der eigenen, nach wie vor betriebenen Online-Liga, die nun aber nicht mehr ESPL, sondern nur noch ESL abgekürzt werden sollte, die Electronic Sports League. Die ersten Events, die waren dabei räumlich ähnlich kompakt wie das erste Turtle-Büro. Im Future Point in Köln, da traf man sich vor doch einigen vielen Zuschauern, die den Raum sehr gut füllten. In der Regel wurde eine Partie Counter-Strike 1.6 und Warcraft 3 gezockt, mal auch FIFA. Und wir übertrugen das Ganze dann eben ins Internet. vor Twitch, bevor YouTube und alles, was da heutzutage noch so im Netz ist, mit tatsächlich aller einfachstem Equipment, komplett analoger Technik, schlechter Kommunikation über billige Walkie-Talkies während der Produktion und mit geringer Bandbreite bei der Übertragung. Aber es waren meine ersten Schritte in Richtung einer Art TV-Übertragung, wenn man das so nennen kann. Das Ganze wuchs und wir sendeten ESL-TV regelmäßig aus dem neuen Büro in der Brüsseler Straße in Köln. Eingepfercht in ein kleines Büro moderierten Maddie und Vince CS und WC3-Spiele. Ich saß den beiden in 2 Meter Entfernung gegenüber an einem sehr, sehr einfachen Videomischer und mit 2 Kameras. Der Mischer, der war so billig, er hatte eigentlich nur 2 Videoeingänge, ich erinnere mich noch gut daran, zwischen denen wir dann hin und her schalten konnten. Wir pimpten das aber auf 4, da der Mischer pro Kanal 2 unterschiedliche Eingänge hatte. Mit einem Kippschalter auf der Rückseite des Videomischers konnte man dann zwischen diesen beiden Eingängen umschalten, was aber zu unschönem Flackern im Bild führte. Man musste sich also vorher ganz genau überlegen, wie man seine Kameras und Grafikkartenausgänge anschloss, damit es eben nicht flackerte. Maximal kompliziert und unpraktisch. Das Studio, wenn man es denn so nennen konnte, das bestand dazu passend aus professionellen Baustrahlern als Scheinwerferersatz. Der Tisch, an dem die beiden saßen, meine ich jedenfalls, der war auch aus dem Baumarkt und mit reichlich schwarzem Molton ausgedeckt. Naja, und das ganze Zeug musste dann auch noch immer von Event zu Event transportiert werden und dafür jeweils immer auf- und abgebaut werden. Es war eine Riesenfreude. Die ESL und Turtle wuchsen, ich sammelte intensiv meine Erfahrungen als Audio-Video-Regie-Dude mit dem Hang zur Krisenerprobtheit und dann war da ja eben noch Giga. Irgendwann, da erinnere ich mich noch grob dran, da kamen dann die ersten Gerüchte auf, Giga stünde zum Verkauf und Turtle hätte da irgendwie Interesse und man hätte auch bereits miteinander gesprochen. Kurz darauf fragte mich Vince dann eines Abends nach der Produktion einer ESL-TV-Übertragung, ob ich nicht Bock hätte, mir einmal die Giga Games Studios anzuschauen. Ja, und ich nur so, was passiert hier? Vince Fahrstil geschuldet waren wir dann in kürzester Zeit nach der Arbeit von Köln nach Düsseldorf geballert und ich betrat zum ersten Mal die Heiligen Hallen. Das war ohne Witz absolut surreal. In Erinnerung blieben die klassischen Eindrücke, die man bei so TV-Studios gerne mal hat. Nämlich, dass alles irgendwie viel kleiner und putziger ist, als man das eben aus dem TV so kennt. Ja, und medium gut gelaunte Mitarbeiter, die blieben mir auch in Erinnerung. Ich vermute mal, die hatten kurz zuvor Leuten hören, dass Veränderungen im Raum standen. Ja, und kurze Zeit später endete Giga dann in Düsseldorf. Teile der Technik wurden nach Köln gefahren und nun in Deutz angekommen, wurden im Erdgeschoss des Turtle-Büros die 9 Studios für Giga aufgebaut. Dort, wo wir zuvor in viel Eigenregie und teils unter Einsatz unserer privaten Werkzeuge wie Bohrmaschinen, Stichsägen und so weiter unser ESL-TV-Studio aufgebaut hatten. Das musste jetzt leider Platz machen. Nach kurzer Zeit stand das neue Giga-Studio. Wenn man im Erdgeschoss nach der Doppeltür rechts abbog, dann wartete dort zunächst die Maske hinter einer Tür. Professionell vom Studio getrennt durch natürlich wieder schwarzen Molton. Die Studiofläche, die war relativ lang gezogen und so folgt in der Ecke als nächstes das Giga Playset. Danach ein Multiset, in dem Formate wie 360, Late Nights, Telespiel oder WoW produziert wurden. Demgegenüber war später dann eine Greenbox für Spam Deluxe oder Roffel. Und ganz am Ende, da war eben das neue Giga Gameset. Er und ich wechselte dann tatsächlich mit der gesammelten Erfahrung aus den zahlreichen Übertragungen der E-Sports-Events der ESL von Turtle zu Giga. Meine letzten gut 3 Jahre in Köln-Deutz, sie sollten anbrechen. Von der Produktionstechnik aus Düsseldorf wurden einige Komponenten übernommen, aber bei weitem nicht alles. Das Geld war eigentlich immer knapp bei dem Laden und so sollte auch die Produktion effizienter werden, was zur Folge hatte, dass zur Produktion eines Formats in der Regie am Ende nur noch 3 Leute saßen. Jemand für den Ton, ein Produzent, der den Ablauf der Sendung koordinierte und ein regieführender Bildmischer, bei uns dann nur Bimi genannt, der zusammen mit seinen in der Regel 2 Kameraleuten im Studio das Geschehen einfing. Also die Kameras schnitt, Grafiken wie Bauchbinden oder Credits einblendete oder Animationen wie Opener, Closer, Lead-Ins, Lead-Outs, wie auch immer. Und genau an der Position, da wollte ich gern sitzen. Um diese effizientere Produktion möglich zu machen, kaufte man den Videomischer eines bestimmten US-Unternehmens. Und das Ding, das war einfach nur aus der Hölle, ohne Witz. In Erinnerung blieb, dass die Software, welche damals noch auf einem Windows XP-System lief, offenbar ja ziemlich instabil war und wahrscheinlich nicht so richtig gut programmiert. Das war mit ein Grund, warum wir manche Funktionen des Mischers dann erst gar nicht verwendeten. Die Grafiken konnten nicht direkt in der Regie editiert werden. Die Redaktion musste Bauchbinden und andere Grafiken an einem zweiten Rechner vorbereiten und uns über einen Share dann zur Verfügung stellen. War jetzt ein Typo in der Bauchbinde beispielsweise, ja, dann war der halt eben da. In der Regie konnten wir es nicht ändern und Zeit für Korrekturen war in der Regel nicht. Die Produktion, die war nämlich doch ganz schön knackig getaktet. Und Dinge neu aufzeichnen oder die Produktion ein bisschen nach hinten legen, weil man noch Grafik anpassen musste, das war selten bis nie möglich eigentlich. Ja, und außerdem war dieser Mischer unfassbar träge. Eine Art Stilmittel bei Giga zu der Zeit war die sogenannte Abgabe ins Display. Damit ist ein Zwischenschnitt gemeint, während der Moderator gerade zockt. Die Kamera zeigt ihn kurz und zoomt dann, garniert mit einem kleinen Schlenker, in einen der LCD-Monitore im Hintergrund, auf dem dann das Spiel läuft. An der richtigen Stelle muss dann die Überblendung eben zurück ins Spiel passieren. Und das war dann ein bisschen tricky. Man musste wissen, dass Eingaben bei dem Videomischer grundsätzlich um den Bruchteil einer Sekunde verzögert waren. Das musste man timen, weil sonst sah es eben Käse aus. Ja, und all diese Dinge, die waren es dann vermutlich, die mir als absolutem Quereinsteiger und ESL-Chaos erprobten, dann eines Tages den Sprung auf den Stuhl des Beamies ermöglichen sollten. Denn irgendwann dann war der Tag gekommen, an dem es hieß, Thorsten, wie sieht's aus, heute Abend Games, ja? Ich hätte damals ein Pulsmesser tragen sollen, ohne Witz. Wenn ich daran denke, bekomme ich heute noch ein bisschen Gänsehaut. Aber ja, ich habe die Games-Sendung für den Abend dann geschnitten. Sie war nicht live, aber immerhin live on tape. So haben wir bei Giga relativ häufig produziert. In der Folge verließen uns dann manche Kollegen. Unter anderem auch der Kollege, der zuvor der ja Nummer 1 Beamy war, wenn man so möchte. Also hauptsächlich eben an dieser Position saß. Das hatte zur Folge, dass ich dann eben ab diesem Zeitpunkt eigentlich jeden Tag dort Platz nehmen durfte. Und ohne Scheiß, das war echt mein absoluter Traumjob. Und das bleibt auch bis heute so in Erinnerung und wird wahrscheinlich auch nie wieder getoppt werden können. Natürlich war ich da jetzt nicht der Einzige an der Position, ich will hier auch nicht. Und da verwende ich gerne das Zitat eines Producer-Kollegen zu dieser Zeit, den Arsch höher hängen, als ich kacken kann. Natürlich gab es da auch zum Beispiel den lieben Jo, einen super Kollege, der einfach viel talentierter war als ich. Er war sich nicht zu schade, auch mal eine Kamera in die Hand zu nehmen oder sehr häufig den Ton zu mischen und eben auch auf dem Beamy-Stuhl Platz zu nehmen. Super wichtig, einen Allrounder wie ihn bei Giga zu der Zeit bei der dünnen Personaldecke im Team gehabt zu haben. Ah ja, und dann war ja da noch dieser lustige Windows XP-Mischer, von dem ich eben sprach. Auch das Ding, ich werde es nie vergessen. Heute schmunzel ich drüber, aber damals, mitten in einer Games-Sendung, die diesmal live on air war, oder dachte sich das System einfach, heute nicht, kein Bock. Der Rechner, der fror mitten in der Live-Übertragung ein und nix ging mehr. Ich erinnere mich noch grob an meinen Wortlaut in dem Moment, war ungefähr so, ah fuck, gefolgt von einem sehr lauten, Axel, Hilfe, der Mischer ist abgekackt. Ja, im Büro gegenüber der Regie, da saß eigentlich immer mindestens ein Kollege aus der Technik. Der liebe Axel, der sprintete dann auch sofort rüber und versuchte das System irgendwie neu zu starten. Da der Laden aber ja eben auf Sparflamme lief, hatten wir keine vernünftige Havarie für so einen Fall vorgesehen. Im Ergebnis fuhr ich dann einen Großteil der Sendung über die Kreuzschiene, weil wir waren ja nun mal eben live. Über eine Kreuzschiene lassen sich unterschiedliche Videoquellen auf unterschiedliche Videoausgänge schalten. Das war aber nicht für den Live-Betrieb vorgesehen. So kam es dann eben bei jedem Schnitt zu leichtem Flackern des Bildes. Grafiken standen uns in der Zeit überhaupt nicht zur Verfügung. Ich glaube sogar das Sendelogo, das war am Ende davon betroffen und fiel aus, weil wir in der Not irgendwelche Signalwege umleiten mussten. Im Studio, da funktionierten die Tellys nicht mehr, also die roten Lichter auf den Kameras. Schlimmer eigentlich. Das Telly, welches zuletzt an war, ja, das blieb dann auch an und verwirrte die Moderatoren im Studio, weil die ganze Zeit dachten, sie wären gerade auf dieser einen Kamera, die aber überhaupt nicht geschaltet war. Die Kameraleute, die hatten auch keinen Videorückkanal mehr und konnten so eben auch nicht mehr nachvollziehen, ob sie gerade live drauf sind oder nicht. Alles musste dann irgendwie auf Zuruf passieren, während Axel mir immer wieder ins Sichtfeld sprang, um den Videomischer samt Windows-PC wieder irgendwie zur Arbeit zu überreden. Das war echt eine wilde Nummer damals. Im weiteren Verlauf durchlebte Giga dann diverse Ups und Downs. Moderatoren kamen und gingen. Man versuchte mit neuen Formaten alte Zielgruppen zurückzugewinnen. Nachdem man sich mit seiner Gaming- bzw. E-Sports-affinen Ausrichtung hauptsächlich eben den Spielern gewidmet hatte. Mit Aktionen wie Giga Island, wo auf dem Parkplatz vor dem Studio eine ganze Kipplasterladung Sand ausgekippt wurde, um dort für eine Sonderausgabe eine Strandatmosphäre zu erschaffen und die Community einzuladen über Live-Übertragungen von Turtles Friday Night Games, nun aber mit richtigem Ü-Wagen über Satellit, die gute alte DFA-SNG. Da war einiges dabei und vieles, wo man echt interessante Erfahrungen sammeln konnte. Gleichzeitig versuchte man aber auch den E-Sports-Faktor mit dem Pay-TV-Programm Giga 2 aus einem zweiten Studio monetär zu nutzen. Dazu wurde im Nachbargebäude eine zweite kleine Studiolandschaft geschaffen. Die Produktion war da noch weiter rationalisiert. Wenn ich mich richtig erinnere, dann haben wir die meisten Sendungen dort tatsächlich nur zu zweit gefahren. Also ein Producer und ein Videomensch, der eben alles macht. Also Bild, Ton, Grafiken, ja, und die fixen Kameras im Studio vorab positionieren, dass die Moderatoren gut im Bild sind. Wer da nicht so E-Sports-affin war, für den konnten dann die Abende in der Regie mitunter schon mal ein bisschen länger werden bis zum rettenden GG. Anfang 2008 verkaufte Turtle Giga dann an Premiere, heute Sky. Für die Mitarbeiter kam das mit kostenfreien Premiere-Abos einher. Ole, ole. Im August desselben Jahres unterzog sich der Sender dann einem erneuten Relaunch. Giga Games wurde eingestellt und durch Giga The Show ersetzt. Dabei wurden die einzelnen Segmente in 15-Minuten-Blöcke geteilt. Eine Stunde fing mit der Moderation der beiden Hosts Eddie und Nils am neuen Pult an. Dabei wurden dann Trailer gezeigt oder über allgemeine News aus der Gaming-Szene diskutiert. Danach ging es weiter in die einzelnen Bereiche. Statt in Orange präsentierte sich das Setting nun eher in Grüntönen. Und ganz ehrlich, das Hostpult vorne mit seinen auffahrbaren Displays, das fand ich echt ganz cool umgesetzt mit dem großen G-Phone auch drin. Das sah irgendwie ganz cool aus, fand ich. Ja, aber mit dem Rest, da wurde ich irgendwie nur so halb warm. Aber musste ich auch gar nicht mehr, denn bereits wenige Monate später, am Freitag, den 13. Februar 2009, da waren wir eingeladen, uns vormittags im Foyer des Nachbargebäudes zu treffen. Während der letzten Live-Produktion am Abend zuvor, da hatte ich bereits mit meinen Kamerakollegen über die Intercom gemutmaßt, dass das wohl unsere letzte Produktion gewesen sein könnte. Die Stimmung, die war nicht gut, ja, aber die Spatzen, die pfiffen es von den Dächern. Und so kam es, wie es kommen musste. Vor versammelter Mannschaft erhielten wir die Info, dass Premiere Giga nicht weiterführen wird. Wir wurden freigestellt und gingen nach Hause. 3 Tage später holte ich dann noch meine Unterlagen ab. Kein schöner Job für die Kollegen, die uns jetzt alle abfertigen mussten. Am selben Tag ging ich dann noch ein letztes Mal rüber ins Studio. Dabei machte ich dann eine Handvoll Fotos und genau über die bin ich gestern gestolpert. Auf einem, da sieht man das Hostpult, welches gerade mal 3 Monate alt war und nun kurz vor dem Abriss stand. Außerdem den Rest des Studios, in dem Kabel von den Decken baumeln und Dinge wie LC-Displays bereits abgebaut sind. Ganz ehrlich, da musste ich ein bisschen schlucken, als ich die Bilder gesehen habe. Wenn ihr euch die Fotos mal anschauen wollt, auf meinem Instagram-Account Datort oder auf meinem Mastodon-Social-Account, ebenfalls unter Datort, da findet ihr sie. Kurze Zeit später riefen Fans des Senders dann noch zu einer Demo für den Erhalt des Senders auf. Auch wenn ich da leider nicht dabei sein konnte und die Demo doch ein bisschen kleiner ausfiel als von den Organisatoren gedacht, das war echt eine starke Aktion von euch. Danke. In Teilen der Prod-Crew kam eigentlich direkt nach der Ankündigung, dass es nicht weitergeht, der Wunsch auf, wenigstens noch eine Abschlusssendung machen zu können, uns von den Zuschauern zu verabschieden, Tschüss zu sagen. Aber leider bekamen wir die Möglichkeit nicht mehr. Womit das Kapitel dann für mich leider auch abgeschlossen war. Bis heute ärgert es mich, dass es dazu eben nicht mehr kam. Ich glaube, das wäre für viele noch ein schöner Abschluss gewesen. Sowohl vor dem Fernseher als auch im Studio. Naja, und so endete es dann mit meinem lieben Kollegen, dem Jo, von dem ich eben bereits sprach. In einem kleinen Trailer, von dem es verschiedene mit unterschiedlichen Kollegen gab, hält der liebe Jo ein Mario Kart Wii-Lenkrad ins Bild. Daneben der sarkastisch markante Spruch, endlich Racing für echte Männer. Im Nachgang ein bisschen ironisch, diese kleinen Trailer, die endeten mit einer kleinen Animation eines Ein-Ausschalters, der eigentlich in ein Giga-Logo morphte. Aber vermutlich durch den leichten Zeitversatz, der sich aus der Übertragung unseres Videosignals von Köln nach München zu SES Astra ergab, die unser Signal dann auf den Satelliten schickten, und deren pünktliche Abschaltung am 31.03.2009 um exakt 23:59:59 ist das allerletzte Bild, was durch den Äther geht, der grüne Ein-Aus-Knopf, gefolgt von Schwarz. Giga aus Köln war Geschichte. Ausgeschaltet. Nach Giga hing ich meine TV-Produktionskarriere, wenn man das denn so nennen kann, an den Nagel. Ich schnitt zwar noch die Verleihung des Plus X Awards unmittelbar nach dem Ende von Giga, aber ohne Kontakte in der Branche und als Quereinsteiger entschied ich mich zurück zu dem, was ich gelernt hatte, die Softwareentwicklung. Aber irgendwo in mir, da kochte dann noch so ein bisschen dieses kleine Feuerchen und die Liebe für Videoproduktion, Videoschnitt und so, weshalb ich mich vor einigen Jahren meinem YouTube-Kanal ein bisschen mehr widmete. In unregelmäßigen Abständen gibt es dort eben Technikinhalte, diesmal mit mir vor der Kamera. Das war anfangs auch eine ziemliche Überwindung, wenn ich ehrlich bin. Für manche der Kollegen war Giga das Sprungbrett oder zumindest der Einstieg in die Medienwelt, die sie bis heute begleiten. Ich denke da an Kollegen hinter der Kamera, die mit Joko und Klaas die Welt bereisen. Maxi Gestettenbauer, der als Comedian erfolgreich ist. All die Jungs um die Gründer von Rocket Beans, die aus Hamburg ihre Gaming-Inhalte senden. Gregor als Moderator bei Sky Sports. Tim mit eigenem Studio als Streaming-Koch und veganen Kochcoach. Und erst die ganzen anderen, die noch zu Zeiten von Giga Green in Düsseldorf den Absprung geschafft haben. Die Marke Giga, die ging dann übrigens nach dem Ende in Köln an die Firma Ströer. Bis heute informieren nun andere Kollegen unter dem Namen über allerlei Themen aus Technik und Gaming. Es gab oder gibt auch Videoformate von denen, in denen der Name Giga und das Logo am Leben erhalten werden. Aber ehrlich, nachdem das Kapitel für mich abgeschlossen war, habe ich ehrlich gesagt nicht weiter verfolgt, was die mit der Marke noch so machen. Ja, der Podcast heute, der ist ein bisschen länger geworden als üblich, aber wenn man einmal so ein bisschen in seinem Hinterstübchen gräbt und da die ganzen Erinnerungen rausholt, ja, dann sammelt sich auch da schnell mal ein bisschen mehr an. Ich danke euch fürs Zuhören bei dieser doch etwas persönlicheren Ausgabe meines kleinen Podcasts. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei wärt. Online geht's weiter. Immer. Und follow the G. Danke euch und tschüss zusammen.
Pad One Please, der nächste Retro-Podcast von und mit der Torte.